Es wird so langsam undeniable und darauf bin ich total stolz, weil das Einzige, was ich die ganzen Jahre hatte, war halt wirklich meine feste Überzeugung, dass das funktioniert und dass ich das gut kann. Und hätte ich die nicht gehabt und wäre so krass davon überzeugt gewesen, dass ich das auf jeden Fall schaffe, obwohl alle um mich herum dachten, ich bin größenwahnsinnig, dann wäre ich da nicht hingekommen.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche, der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Traumwagen begann und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente. Mein heutiger Gast hat schon früh damit angefangen, was er heute Berufung nennen darf. Mit 9 Jahren stand er erstmals vor der Kamera. Mit 11 Jahren brachte er sich selbst Klavier, Gitarre sowie Schlagzeugspielen bei und mit 15 Jahren fing er an, eigene Songs zu schreiben. In den folgenden Jahren jagte eine Hauptrolle die nächste. 2016 erschien sein Debütalbum Down by the Lake und aktuell geht sein Song Strawberry Eyes so richtig viral. Ob das alles so geplant war oder doch eher Zufall, das werden wir jetzt herausfinden. Herzlich willkommen. Ich bin ein großer Fan, das weiß er auch. Emilio Sacraia.
Hallo.
Na?
Schön, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir fangen gleich mal an mit einer kleinen, lockeren Runde. Wenn ich könnte, würde ich. Das heißt, du ergänzt im Prinzip den Satz, den ich starte. Mhm. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag...
Oh, wenn ich könnte, würde ich jeden Tag 30 Minuten in der Sonne liegen.
Oh, ist das für dich sozusagen eine Downtime zum Relaxen und Entspannen?
Ich habe immer mehr den Drang, irgendwo hinzuziehen, wo die Sonne einfach mehr scheint und es warm ist.
Gibt es einen Traumplatz für dich?
Ich bin sehr, sehr gerne in Südafrika, einfach weil ich da mittlerweile eine große Freundschaftsbase habe.
Ah, cool.
Aber ich habe noch nicht den Ort gefunden, wo ich sage, da unbedingt.
Es gibt einen Ort, den liebe ich. Da möchte ich hinziehen, wenn ich alt bin. Ich bin ja schon alt, aber wenn ich richtig alt bin. Ja. Und zwar ist das Manhattan Beach in L.A.
Okay.
Weil du guckst auf den Pazifik und die Häuser sind alle so nacheinander reingebaut in so eine kleine Anhöhe.
Okay.
Und das Meer beruhigt mich. Du hast einen riesengroßen Strand.
Aber weit weg.
Ja, das ist zu weit weg. Vielleicht erfinde ich bis dahin auch Beamen, dass ich mich immer nur hin und her beamen kann.
Wer weiß, was bis dahin kommt.
Ja.
Nee, das ist mir zu weit. Ich bräuchte irgendwas, wo ich sage, ich brauche nicht länger als 5-6 Stunden, falls ich ganz schnell zur Familie muss.
Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Wenn ich mir einen weiteren Traum verwirklichen könnte, dann?
Einen weiteren Traum ermöglichen könnte, das wäre dann...
Hast du viele Träume?
Ich hab viele Visionen und Träume auch, definitiv. Aber ich bin tatsächlich gerade eigentlich ganz happy, so wie es ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, alles, was ich vorhab, kommt jetzt so Stück für Stück und da kommt es schon hin. Es gibt nichts, wo ich sage, das hätte ich jetzt gerne, was ich nicht irgendwie schon habe, wo ich sage, ich bin zufrieden mit und das kommt schon noch.
Bist du jemand, der über Träume und Visionen spricht oder bist du eher jemand, der sagt, ich will es nicht jinxen, weil mir dann die Leute immer vorhalten, aber du hast doch mal damals gesagt, du machst das.
Bei mir ist eher andersrum.
Also du sprichst
immer,
es aus?
Ich habe immer das Gefühl, ich sollte ein bisschen weniger darüber reden, was ich alles vorhabe und was alles passiert. Ja, doch. Ich habe früher immer schon, wenn ich Castings hatte, schon darüber gesprochen, dass ich es habe, obwohl ich es noch nicht hatte.
Aber mit wem hast du darüber schon mit der Familie?
Mit Freunden. Einfach so, ja, dann mache ich das und dann mache ich das. Und das war wie so manifestieren. Es ging oft, hat es nicht geklappt und manchmal hat es geklappt. Aber es war immer so eine, ich hatte schon immer so eine sehr, sehr, sehr positive Einstellung zu Sachen, wie sie passieren sollten.
Aber das finde ich gut. Also es ist ja eigentlich total wichtig, dass man sich davon... Und wie ist es dann, wenn du das manifestiert hast in deinem Kopf und dann ist nicht passiert? Bist du dann jemand, der, sag ich mal, da sehr traurig drüber ist und hadert? Oder bist du jemand, der dann direkt straight weitergeht?
Die ersten Male ja. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es dann so 2-3 Mal passiert, dass ich irgendwas nicht bekommen habe und dann ein Jahr vergangen ist und ich es dann gesehen habe. Und dann dachte ich mir, boah, zum Glück habe ich da nicht mitgekriegt.
Okay, das kenne ich aber auch.
Und dann dachte ich, ja, ey, ganz ehrlich, es soll nicht sein. Wenn es nicht passiert, soll es nicht sein. Dann gibt es irgendeinen anderen Grund. Oder was auch sehr oft passiert ist, ist, ich habe irgendwas, eine Rolle nicht bekommen und dann kam irgendwie 3-4 Monate später ein ganz anderes Angebot um die Ecke, was ich niemals hätte drehen können, wenn ich das Projekt gemacht hätte. Das ist auch sehr oft passiert.
Aber das ist cool, weil das sehe ich auch so. Also dann passiert irgendwas, es klappt nicht, dann ärgere ich mich und dann denke ich, ja, aber das hat irgendeinen Sinn.
Es hat einen Grund.
Ne? Und dann guckst du, das ist ja wie Trennungsschmerz, ne? Verliebt sein und du trennst dich und denkst, oh Gott, ich werde nie wieder in so einer Beziehung sein, nie wieder jemanden so lieben. Mhm. Und 3 Monate später oder 6 Monate später weißt du, boah, das war gut,
das sonst wäre
das andere nicht passiert.
Voll, voll.
Das ist schön.
Voll.
Wenn ich nochmal neu anfangen könnte, dann würde ich?
Wenn ich nochmal neu anfangen könnte, dann würde ich früher aufhören oder gar nicht erst anfangen, Alkohol zu trinken.
Okay. Ist das etwas, was du im Nachhinein bereust, weil das passiert
Bereuen
ist?
Bereuen nicht, aber ich merke einfach, ich trinke jetzt seit 2 Jahren keinen Alkohol mehr. Und ich bin seitdem einfach so viel klarer in allem, was ich mache, und ich habe ja auch lange Panikattacken gehabt und wirklich dieses, ich sag mal, junge High Society Leben sehr genossen. Und ich glaube, ich habe mir da einfach selbst ganz viel Möglichkeiten verbaut, noch viel viel produktiver zu sein und viel viel gesünder mit mir selbst umzugehen. Und eventuell so Sachen wie auch Panikattacken und so weiter und so fort zu vermeiden oder zumindest leichter zu haben, als es war. Ich habe das Gefühl, seit ich nicht mehr trinke, ist alles irgendwie wie so jemand, der endlich eine Brille bekommt und merkt, boah, jetzt kann ich ja viel besser lesen und krieg viel, viel später Kopfschmerzen vom Lesen oder gar nicht.
Aber weil du es so exzessiv betrieben hast? Also ich meine, du bist ja, wie du es eben gerade gesagt hast, schnell durchgestartet. Ne? Also
ja.
Jetzt im Vergleich oder zumindest in einem Alter, wo dann viele Verlockungen auch links und rechts sind.
Es ist halt leider einfach eine Branche, die sehr, sehr partyaffin ist und wo man sehr, sehr früh da reinkommt. Und das ist natürlich total aufregend, wenn man dann mit 16, 17, 18 auf den ersten Filmveranstaltungen ist und alles ist umsonst und man kann da irgendwie machen, was man will und man fühlt sich wie bei Entourage und denkt, boah, jetzt geht die Karriere los und wir sind hier alle irgendwie die High Society. Und ja, ich würde schon sagen, dass es da viele Abende gab, wo einfach 3, 4 Gläser weniger besser gewesen wären für mich. Sei es, weil ich irgendwem irgendwas gesagt habe, was ich nicht hätte sagen sollen, weil es total unangenehm war, oder weil ich was erzählt habe, was ich nicht hätte erzählen dürfen, oder weil ich keine Ahnung, es gab ganz verrückte Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, aber alles lustig, nichts Schlimmes, ne? Aber wirklich so Sachen, wo ich denke, hey, wäre ich an dem Abend vielleicht einfach früher schlafen gegangen und schon früher beim Sport gewesen oder hätte mich noch mehr mit ans Klavier gesetzt oder was weiß ich, dann hätte ich einfach noch
produktiver
sein können.
Spannend, dass du das sagst. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet, ich habe das ja auch, ich weiß noch, so die Anfänge bei TAF damals, bei ProSieben, da kam ich aus meiner MTV-Phase raus.
Mhm.
Und dann hatten wir eine Doppelmoderation. Ich bin dann immer direkt nach der Live-Sendung irgendwo hingeflogen und habe irgendwelche Premieren gemacht oder irgendwas anderes. Und dann bin ich auch steil gegangen bis morgens um 5 direkt in den Flieger zurück. Und ich weiß noch, dass meine Co-Moderatorin mich immer angeguckt hat und hat gesehen, in was für einem Zustand ich da gerade reinkam. Und dann meinte sie immer nur so, ich glaube, ich schreibe die Moderation jetzt. Du rufst dich kurz aus. Ne? Und im Nachhinein denke ich auch so, da hast du aber auch ganz schön... Also da habe ich es auch ganz schön provoziert zeitweise. Aber es ist ja auch okay, wenn man das im Nachhinein dann sieht, ne?
Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist für mich war es total wichtig, um jetzt eben da zu sein, wo ich jetzt bin und sage, hey, ich brauche es einfach nicht mehr. Aber das, ich glaube, das wäre was, wo ich sage, da hätte ich nichts gegen gehabt, es irgendwie früher mit aufzuhören.
Wenn ich könnte, würde ich ein Duett singen mit. Gibt es jemanden, den du bewunderst oder wo du sagst, das wäre ja mal eine ganz spannende Zusammenstellung mit der Musik, die ich mache?
Also ich glaube, da gibt es so viele. Aber ich glaube, was so mein Kinderherz aufblühen lassen würde, wäre tatsächlich, wenn ich mit Justin Bieber zusammen was singen würde.
Wow.
Das war für mich einfach, als ich so 13, 14, 15 war, jemand, den ich total bewundert habe für das, was der da gemacht hat. Also wie, der sah ja noch kleiner aus, als er alt war und wie er da diese Bühnen gefüllt hat und auf einmal in jeder Fernsehshow saß und Interviews geführt hat. Ich habe mir das von morgens bis abends angeschaut und saß die ganze Zeit am Klavier und habe Lieder gecovert und war so, boah, ich will das auch. Ich will auch singen und ich will auch auf einer Bühne stehen und ich will auch Interviews führen und über meine Musik reden. Und ich glaube, ich finde es unfassbar, was der Typ vor allem auch in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 6 Jahren nochmal verändert hat, musikalisch. Und finde es total beeindruckend, weil er spricht ja auch darüber, wie schwer halt dieses Leben irgendwo ist für ihn. Und auch wenn es bei mir nur ein Bruchteil von dem, also ein absoluter Fingernagel von dem ist, was er erlebt, kann ich das sehr verstehen. Und das würde irgendwie, irgendwie wäre das cool.
Finde ich gut.
Müsste auch gar keiner sehen, müsste auch niemand dabei sein. Einfach so wie wir zwei jetzt hier einfach mal so
mit dem bisschen Jam.
Ja, hätte ich richtig Bock.
Ja, den Boomerang schmeißen wir mal raus. Mal gucken, ob er zurückkommt. Das bringt mich direkt zur nächsten Frage, weil du es gerade angesprochen hast, dass du dir das schon in jungen Jahren angeguckt hast und gesagt hast, das finde ich genial, was er macht. Wie würdest du deine Liebe zur Musik und vielleicht auch die Entstehung dieser Leidenschaft zur Musik beschreiben?
Authentisch.
Ist das etwas, was dir familiär auch ein bisschen in die Wiege gelegt wurde? Oder ist das etwas, was für dich, weil du bist ein sehr, sehr kreativer Mensch, die schönste Form, sag ich mal, der emotionalen Kreativität ist?
Also ich glaube, in allererster Linie ist es was einfach aus mir raus wollte und nie, gerade weil ich so jung angefangen habe, irgendwie ein großer Plan dahinter stand. Das war einfach, meine Mutter hatte sich ein Keyboard gekauft, meine Mutter hat damals gesungen, die hat getanzt, also wir hatten viel Musik im Haus. Aber sie hat dieses Keyboard nie benutzt. Und dann habe ich halt irgendwann von alleine angefangen, mich daran zu setzen. Und dieses Keyboard hatte einen kleinen Bildschirm. Und auf diesem Bildschirm konntest du die Klaviertastatur sehen. Und es gab 16 eingespeicherte Songs auf diesem Keyboard. Und eins davon war Für Elise. Und wenn du die Lieder abgespielt hast, dann hat es auf dem Bildschirm, auf dieser Klaviertastatur, die Tasten gezeigt, die gedrückt werden, wenn das Lied gespielt wird. Und dann habe ich das Tempo ganz, ganz runtergedreht und habe quasi in Zeitlupe mit diesem Bildschirm zusammengespielt und habe so angefangen, Klavier zu lernen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann immer ein Stück gelernt habe und dann abends das meiner Mama vorgespielt habe oder ihren Freunden, wenn die da waren. Und so kam das eine zum anderen und dann war ich wirklich, sobald ich von der Schule zurückkam, saß ich an diesem Klavier und auf YouTube und habe random Lieder gelernt, von Lemon Tree bis zu Rihanna, Umbrella und saß da einfach den ganzen Tag und habe das gemacht. Und deswegen benutze ich das Wort authentisch, weil wenn ich so weit zurückschaue, wie es angefangen hat, dann war es halt wirklich was einfach aus mir raus wollte. Also da hat niemand gesagt, hey, mach das jetzt mal oder setz dich mal ans Klavier, sondern ich wollte das einfach wirklich machen. Ich habe mich dann bei der Schulband angemeldet, war dann da Leadsänger und war da total, das war wirklich wie so eine, das war wie so eine AG, da musste man dann immer, nachdem die Schule vorbei ist, nochmal extra hin. Und ich war da voll drin, ich hatte da total Bock drauf.
Aber erzähl mal, wie war das denn? Weil das ist ja ein Schritt, Musik zu machen, also zu spielen. Und auf der anderen Seite sich dann auch ans Mikrofon zu stellen. War das auch eine natürliche, also war das ein natürlicher Schritt? War das für dich immer sozusagen die nächste Ebene vom Musikmachen? Oder ist das per Zufall gekommen?
Ich habe dann immer schon angefangen zu covern oder zu singen, schon sehr jung. Das klang alles noch nicht so gut damals. Das klang ganz schlimm, um ehrlich zu sein.
Hast du die Tapes noch?
Oh ja, wir haben ganz viele Tapes.
Und die sind irgendwann.
Echt, wir kramen die irgendwann mal raus.
Okay, cool.
Und die sind echt nicht gut. Und das zeigt halt aber auch, wie sehr man was auch einfach lernen kann, wenn man sich da so reinschmeißt. Und das war dann einfach für mich was mir sehr viel Spaß gemacht hat, worauf ich total Bock hatte. Ich wollte dann unbedingt der Leadsänger von dieser Schulband sein und der Lehrer, den ich damals hatte, der hat das total gepusht und dann hatte ich halt irgendwie natürlich auch das Gefühl von außen, gerade von zu Hause, meine Mama hat eh immer alles unterstützt, was ich gemacht habe, dass ich das ja auch ganz gut mache. Also muss ich das ja weitermachen. Es macht ja total Sinn, das weiterzumachen. Dass ich dann aber wirklich angefangen habe, selber Musik zu schreiben und zu sagen, hey, ich kann ja auch selber Musik machen, das kam erst mit 19 oder so, wo Bibi und Tina schon rauskam und ich dachte, hey, bei Bibi und Tina mussten wir ja auch singen. Das kam auch irgendwie super an und dann dachte ich, hey, warum schreibst du eigentlich nicht deine eigenen Lieder? Dann kam ja damals Universal auf mich zu und hat mir Down by the Lake da so hingelegt und das war halt, wie alt war ich da? Ich glaube 18. Die haben mir das hingelegt und es gab ein bisschen Geld dafür, das war damals da viel Geld, ich glaube 1700 Euro oder so. Und dann war es so, sing diesen Song und wir bringen den raus und wir drehen ein Musikvideo. Und ich so, ja, let's go. Bis heute ist mir das sehr peinlich.
Aber weißt du, was das geil ist? Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Als ich die Hochphase hatte, so Anfang der 2000er, da gab es diesen Trend, dass man Moderatoren oder Moderatorinnen auch Musik anbietet. Und ich habe damals das Angebot gekriegt, die deutsche Version von Puff Daddy's I'll Be Missing You zu singen.
Okay. Gibt's das?
Nein, ich kann nicht singen. Also ich traue es mir auch nicht zu. Ne? Also das ist das, was bei dir authentisch kommt, ist bei mir eine authentische Katastrophe.
Okay.
Aber ich finde es total interessant. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Also das ist ja ein natürlicher Prozess gewesen in der Familie. Aber dann mit Down by the Lake und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass jetzt ja dein drittes Album im Prinzip auf dem Markt ist. Was bedeutet das für dich denn auch persönlich in Bezug auf das, was damals angefangen hat, am Keyboard deiner Mutter mit auf einmal Songs selber schreiben und der Schulband?
Ich bin total stolz auf mich und auf den kleinen Emilio. Merke ich jetzt so in den letzten paar, vor allem Wochen, weil ich irgendwie, also ich habe das erste Mal seit langem und ich glaube, du weißt sehr genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass diese Entertainment-Branche sehr nicht gönnend ist oder zumindest leben wir jetzt nicht in einem Arbeitsumfeld oder Environment, wo alle sich gegenseitig pushen und sagen, hey, du schaffst das, das wird mega, sondern es war immer von vornherein allen irgendwie ein Dorn im Auge, dass ich jetzt auch Musik mache. Und es wurde irgendwie nicht ernst genommen. Man hat immer gesagt, ja, das wird eh Quatsch. Und auch im Film war es immer, gerade nach Bibi und Tina, dieses, ach, das ist nur der Mädchenschwarm, der kann eh nicht wirklich spielen. Und ich hatte so viel mit diesen Sachen zu kämpfen. Und jetzt sitze ich halt irgendwie bei Interviews wie gestern und da sitzen halt Ü40 Männer und sind total fasziniert davon und sagen, wie machst du das alles gleichzeitig? Und es wird so langsam undeniable und darauf bin ich total stolz, weil das Einzige, was ich die ganzen Jahre hatte, war halt wirklich meine feste Überzeugung, dass das funktioniert und dass ich das gut kann. Und hätte ich die nicht gehabt und wäre so krass davon überzeugt gewesen, dass ich das auf jeden Fall schaffe, obwohl alle um mich herum dachten, ich bin größenwahnsinnig, dann wäre ich da nicht hingekommen. Also dann hätte das nicht geklappt. Es gab, viele sagen immer, gibt es denn diesen einen Schlüssel, gibt es diese Schlüsselperson, wo du sagst, boah, mit der. Ich würde auf jeden Fall sagen, Fatih Akin hat mir einen Ritterschlag im Film gegeben und in der Musik hat ein Konrad Sommermeier mich in der Küche irgendwie entdeckt, wo ich noch ganz schlechte Demos hatte. Aber im Kern ist es definitiv meine Confidence gewesen, dass das safe funktionieren wird.
Es geht ja in diesem Podcast auch um Träume verwirklichen.
Ja.
Würdest du sagen, das ist ein Traum für dich gewesen, Musik zu machen und jetzt mit Blessings dein drittes Album rausgebracht zu haben? Und wie hast du diesen Traum verwirklicht? Also ist es diese Zielstrebigkeit, die du gerade angesprochen hast, oder ist es diese Vision dessen, was du im Kopf hast, ohne ein zeitliches Limit?
Es ist definitiv ein Traum. Es ist was, wovon ich seit ich klein, also Film fing bei mir an, ich war 4 Jahre alt und ich saß wirklich, es gibt noch Fotos, ich saß im Spagat vom Fernsehen und habe Jackie Chan Filme geguckt und es war so, sowas will ich machen. Und dann aber auch Brad Pitt Filme und Will Smith und hast du nicht gesehen. Und es war so, Film hat mich so fasziniert, vor allem Harry Potter damals, dass ich gesagt habe, boah, ich finde das so beeindruckend, was das mit mir macht. Ich möchte voll gerne Teil von dem sein, was sowas mit Menschen machen kann, dass die da sitzen und fasziniert sind. Und tatsächlich war es einfach, es war für mich vollkommen klar, dass das so passieren wird. Es gab für mich gar keinen, also es war ein Traum, aber es war irgendwie auch einfach Fakt.
Hast du es visualisiert?
Ich glaube, unbewusst als Kind auf jeden Fall, später dann immer bewusster. Aber es war schon einfach dieses eine ganz klare Vision haben und nicht nur eine Vision haben, sondern wirklich, wirklich zu denken und zu leben, dass das so passieren wird. Ich werde definitiv Musik machen, ich werde ein Album schreiben, das wird rauskommen, ich werde die größten Filme drehen, ich werde nach Hollywood gehen. Also es war wirklich wie, als ob mir das jemand einfach nur eine Dispo schickt und sagt, das wird passieren.
Ist Blessings in dem Zusammenhang dann auch, weil es beschreibt ja so ein bisschen auch die Reise der vergangenen Jahre, also was dich auch persönlich angeht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert gestellt, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Ist die Möglichkeit, das, was du erlebst, musikalisch zu verarbeiten, sozusagen das höchste Gut?
Wahrscheinlich ja. Also ja, doch eigentlich schon. vor allem bezogen auf den anderen Job, den ich mache. Wenn wir jetzt mal Rheingold einfach nehmen, ein Jahr Vorbereitung oder besser gesagt, ein Jahr bevor wir angefangen haben zu drehen, habe ich mit Fatih schon telefoniert gehabt. Ich hatte dann ein gutes halbes Jahr, um über 20 Kilo Muskelmasse zuzunehmen. Ich habe Stunden, Tage, Wochen mit Jiva verbracht und diesen Menschen einfach studiert. Ich war er. Für über 1,5 Jahre war ich einfach er. Also ich habe mich total von mir selbst entfernt, um jemand anderen darzustellen. Und wenn du dann fertig bist mit diesem Projekt und von heute auf morgen all diese 200 Leute vom Team, mit denen du jeden Tag zu tun hattest, die letzten 8 Monate, einfach nicht mehr da sind und du sitzt einfach wieder bei dir zu Hause und hast irgendwie knapp 25 Kilo mehr drauf und eine Glatze und bist komplett am Ende, dann ist Musik für mich eins der wichtigsten Tools, um wieder zu mir selber zurückzufinden. Weil ich hatte das davor ganz, ganz oft, dass ich mich nach Filmprojekten total verloren habe, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wer ich jetzt eigentlich bin und wie funktioniert das jetzt hier mit dem normalen Leben eigentlich nochmal, weil normalerweise holt mich ja jemand ab und ich habe jemanden am Set, der mir sagt, wann ich wohin muss und dann habe ich noch einen Regisseur, der mir sogar sagt, wie ich Sachen sagen soll. Wie funktioniert das nochmal, wenn ich alles selber entscheiden muss? Und das war viele Jahre immer echt hart. Das war immer so ein Loch, in das man dann fällt nach so einem Dreh. Und da hat Musik mir total geholfen.
Das, was du ja beschreibst, ist ja extrem gefährlich, muss man ja, sagen, ne, für junge Menschen. Und man sieht es ja international und national, dass viele die Bodenhaftung verlieren und einfach auch die Orientierung. Würdest du sagen in der Nachbetrachtung, dass ohne die Musik, also dass das sozusagen der Ausgleich ist, der dich dazu gebracht hat, wo du jetzt auch bist?
Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Also ich glaube, hätte ich die Musik nicht, dann würde es mir sehr viel schlechter gehen.
Lass uns nochmal über das Album Blessing sprechen. Also
gerne.
Strawberry Ice ist dabei, Regen, Cacio e Pepe, leckeres Gericht.
Sehr lecker.
Niemand. Wenn du jemandem von außen beschreiben würdest, weil wir jetzt drüber gesprochen haben, dass das etwas ist, was du auch nutzt, um Dinge zu verarbeiten. Welche Gefühle erwarten denn jemanden, der sich dieses Album anhört? Also auch persönlich von deiner Seite.
Blessings ist im Großen und Ganzen eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist die letzten 2,5 Jahre mittlerweile. Und das Album ist sehr chronologisch geschrieben. Also du kommst quasi durch meine verschiedenen Lebensetappen in der Reihenfolge quasi. Also der erste Song, das Intro, Fuck It, ist quasi der Song, wo Emilio noch am weitesten, am längsten her ist, so rum. Und entwickelt sich dann immer mehr zu dem Leben, was ich jetzt quasi seit, sagen wir mal, 1,5, knapp 2 Jahren führe. Und das ist ein sehr gesundes und sehr bewusstes und sehr familiäres und sehr klares Leben. Und das war davor nicht so. Das war einfach, also klingt total bescheuert, aber ich bin einfach erwachsen geworden in den letzten 1,5, 2 Jahren. Und das war ich davor einfach noch nicht. Ich hatte doch noch gar keine Ahnung, was es heißt, wirklich Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und für das, was man macht und für die Leute um einen rum, weil es dreht sich nur um einen selbst und das 24/7 und das seit man gefühlt 11 ist. Ja? Und darum geht's in dieser Platte und da führe ich halt so ein bisschen durch, was auch irgendwie meine Idee war bei diesem Album, dass man sagt, hey, es gibt so verschiedene Phasen im Leben und das gehört irgendwie dazu und auch ich habe die und Blessings ist die Überschrift dazu, weil ich glaube, dass alles ein Blessing sein kann, egal wie schmerzhaft eine Erfahrung ist, weil es eigentlich darum geht, was man aus dieser Erfahrung macht. Ignoriere ich sie und begehe jedes Mal den gleichen Fehler und schade mir und anderen Leuten oder lerne ich was aus einer Erfahrung, reflektiere mich selbst und merke vielleicht, das ist vielleicht nicht so cool, wenn du immer nur an dich denkst und ignorierst, was dein bester Freund vielleicht gerne da und da gemacht hätte oder was weiß ich. Vielleicht sollte ich da mal von mir selbst wegtreten und ein bisschen mehr auf mein Umfeld schauen und gucken, was wollen die eigentlich? Oder vielleicht sollte ich mich nicht immer jedes Mal Hals über Kopf direkt in eine Beziehung reinschmeißen, weil vielleicht bin ich noch gar nicht so weit, eine Beziehung zu führen. Das musst du schaffen. Vielleicht bin ich da noch gar nicht. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Und so weiter und so fort. Und mir war das schon immer sehr, sehr wichtig, seit der ersten Platte über meine echten Gefühle zu sprechen, weil ich einfach glaube, dass ich mit dem, was ich mache, eine große Verantwortung habe. Ich lebe ganz vielen Leuten was vor, die noch sehr viel jünger sind. Und ich möchte auf keinen Fall irgendwie falsche Sachen vermitteln. Ich möchte nicht vermitteln, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber was irgendwie die Rap-Szene in den letzten 8 Jahren vermittelt hat, dass du jeden Abend eine Wodkaflasche kaufen musst, damit du glücklich wirst, weil das ist nicht so. Ich habe das alles erlebt und das ist es nicht. Punkt. Es gibt ganz andere Sachen. Und über meine Panikattacken zu sprechen und über meine zwischenmenschlichen Erfahrungen in Beziehungen oder Freundschaften und irgendwie so ein bisschen dafür zu sorgen, dass dieser Star, als der man wahrgenommen wird, auch trotzdem noch Mensch ist und Leute denken, boah, krass, okay, ist alles voll normal, hab ich auch, hat der nämlich auch. Und deswegen ist Blessings genauso wie jedes Album einfach wieder so eine Blaupause von meinem Leben und diesmal halt mit einem sehr positiven Outcome.
Ich finde ganz interessant, dass das Schauspielbusiness ja darauf aufbaut, dass du andere Personen spielst, die manchmal komplett weit von dir weg sind, du ja immer was versuchst zu finden, was nah an deinem Charakter auch dran ist. Und das Business an dir immer lehrt, sei nicht vulnerabel, sei nicht zu persönlich. Aber du hast ja gerade gesagt, du öffnest dich ja komplett durch die Musik. Also Voll. Du bist ja du. Hast du manchmal Angst davor, dass so wie du dich öffnest, dass Leute das nutzen, um dir wieder weh zu tun?
In der Musik selten, im Leben grundsätzlich wahrscheinlich schon. Da hat sich für mich sehr viel verändert. Also ich habe einfach sehr, sehr kleinen, engen Kreis mittlerweile. Früher war der riesig. In der Musik nicht so viel. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil es halt einfach, das ist wie Social Media heutzutage zu haben. Ich glaube, es gibt ganz viele Stars, die hätten sich das früher gewünscht, weil du warst ja abhängig von der Zeitung. Wenn die Zeitung irgendwas geschrieben hat, konntest du ja nichts dazu sagen. Das war dann einfach so. Und jetzt kann ich halt, ich kann selber in meiner Musik steuern, was ich erzähle und was ich nicht erzählen möchte. Und das ist ein totales Geschenk, weil ich auch in jedem Interview merke, wenn Fragen gestellt werden, die ich nicht beantworten möchte, sage ich, hey, hätte ich da mehr drüber erzählen wollen, hätte ich es noch detaillierter geschrieben. Und das habe ich sehr bewusst nicht. Also meine Musik ist wirklich so zu betrachten, wie sie ist. Ich will da nicht mehr zu reden. Und ich habe nicht das Bedürfnis, noch tiefer auf Sachen einzugehen. Außer ich habe Lust drauf. Aber ich habe zum Beispiel bei der Platte auf jeden Fall gesagt, ich habe in meinen ersten 2 Platten sehr viel familiäre Sachen erzählt und das wollte ich jetzt bei dieser Platte nicht mehr, weil ich durch die ersten 2 Alben gemerkt habe, es werden mir zu oft Fragen in Interviews gestellt, wo ich denke, das hätte ich vielleicht doch lieber nicht erzählt. Einfach, weil ich diese Tür jetzt auf habe, dass immer diese Frage kommt. Und es gibt immer so viel Gewicht auf dem Thema. Man hat immer das Gefühl, da ist noch irgendwas, das muss man noch verarbeiten oder so, aber das ist gar nicht so, sondern es ist...
Das ist ja die klassische Interpretation. Ne? Ich finde es manchmal aber auch ein bisschen befremdlich, wenn Leute dann versuchen, etwas in etwas reinzudeuten, wo vielleicht gar nichts ist, sondern ja auch schon ganz viel gesagt wurde. Und wie du es gerade gesagt hast, finde ich auch, ich finde, man kann ja jede Frage stellen, aber jeder hat auch das Recht zu sagen, die möchte ich nicht beantworten. Voll. Oder jetzt reicht's. Ne? Ich glaube, das ist auch manchmal, das ist ja ganz wichtig auch für so eine Konversation. Ich finde, was mich so freut, weil es eine Sendung ist, die ich total gerne gucke, ist Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Weil das für mich genau das ist, was tolles Fernsehen ausmacht, weil es authentisch ist, es ist emotional und es ist so ganz tief. Ne? Wie war das für dich? Also war das auch eine Art Ritterschlag, jetzt in diesem Kreis auch dabei zu sein? Also dass du für deine Musik auch dementsprechend gewürdigt wirst, weil das ist ja schon eine tolle Sache. Und vor allen Dingen, worauf hast du dich da am meisten gefreut?
Sing mein Song kam vor 2 Jahren schon irgendwie auf uns zu und da hat es zeitlich gar nicht geklappt. Und dann war es klar, okay, wir machen das 24. Und dann habe ich gehört, wer alles dabei ist. Und das war Eva Briegel von Juli, Echo Fresh, Tim Bensko, Joy Denalani und Sammy, der Leadsänger von der Oi-Punk-Band Broilers. Und als Ehrengast Peter Maffay. Und ich war direkt so, oh, okay. Ich bin mit Abstand der Jüngste in der Musikkarriere. Und das sind alles halt echt große Namen. Aber ich habe mich total gefreut. Ich habe mich total gefreut, eine Bühne zu bekommen, auf der ich wirklich zeigen kann, wie viel Musiker ich bin und wie viel Musik in mir steckt und eben nicht nur ein Label, was irgendwie, von dem ich ein Produkt bin oder so, sondern dass das wirklich aus mir kommt. Und das war wahrscheinlich mit Abstand die schönste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe, dort auf dieser Couch zu sitzen. Da war so viel Liebe in diesem kleinen Camp dort in Südafrika. Und,
in Grootboos.
Ja, unfassbar schön. Unfassbar schön. Sehr windig, aber auch abends.
Da kann man eine Blumensafari machen.
Ja, genau, da gibt's so eine, genau. Warst du da schon mal?
Ich war da auch mal, aber per Zufall, also das Witzige war, ich war da im Urlaub.
Okay.
Und
dort in Grootbusch.
Ja, genau. Und okay. Da habe ich gehört, dass da gerade jemand aus dem deutschen Fernsehen ist und das scoutet. Und dann habe ich erfahren, dass das für Sing Mein Song war. Davor ist ja auch dieser Küstenabschnitt, den nennen sie die Walsuppe, weil genau. Da die ganzen Wale hinkommen und die Haie und sowas.
Ja, ja, ja.
Und dann erzählen sie dir, wenn du da aufs Gelände gehst, pass bloß auf, diese Puffottern, die liegen unten immer im Schlamm.
Ja.
Genau, unfassbar und Vogelspinnen und alles. Aber es ist ein Wahnsinnsort.
Es ist unfassbar schön dort. Also die ganze Umgebung ist eh schon absolut traumhaft. Und dann kommst du da hin und dann bist du halt wirklich einfach nur am Musik machen mit ganz tollen Leuten und darfst jeden Abend durch die Biografie von einem Künstler gehen und darfst einen Song performen und darfst dir Songs anhören und Eigeninterpretation, und das ist der absolute Wahnsinn. Es sind so viele Tränen geflossen in dieser Sendung. Und
aber das kann auch nur Musik.
Das kann auf jeden Fall, ja, ich glaube Film auch.
Aber in der Dimension? Also in der Dimension so emotional zu werden, wenn jemand deine Songs interpretiert, beziehungsweise du, Steven Tyler von Aerosmith hat das mal gesagt. Er meinte, die Leute kommen und gucken sich unsere Konzerte an, aber keiner weiß, in welchem Zustand ich den Song geschrieben habe. Aber jeder hat einen persönlichen Bezug zu dem Song.
Zu diesem Song, ja, das stimmt.
Und das finde ich das Unfassbare.
Das stimmt. Ja, und deswegen geht es ja auch so nah. Also deswegen berührt es auch so. Der Echo hat mich komplett auseinandergenommen. Komplett auseinandergenommen. Und ich konnte es nicht kontrollieren. Und du sitzt auf dieser Couch und keiner weiß, welcher Song gleich performt wird. Du sitzt dort und man unterhält sich, geht durch die Biografie von jemandem. Und irgendwann sagt Johannes, Emilio, dann...
Ey, in der Sekunde kriege ich Gänsehaut, weil ich denke, das ist
doch... Das ist so, als ich das Telefonat mit Thorsten Sprick hatte und er mir erzählt hat, wie das dann dort vor Ort funktioniert, habe ich auch sofort Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, ja klar, wenn du nicht mal weißt, welche Songs kommen, dann haut dich das ja komplett um. Und das hat uns alle so zusammengeschweißt. Und wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe und sind da irgendwie täglich am Reinschreiben und vermissen uns alle ganz doll.
Wie heißt die Sing Mein Song 2024?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube Sing Mein Song 11 oder so, Staffel 11.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist so wichtig, dass es solche Möglichkeiten auch gibt, das miteinander zu teilen. Und ich glaube, vor allen Dingen auch für dich, der das so lange geträumt und so sich hart erarbeitet hat, ist es ja auch wunderschön zu sehen, dass es allen anderen genauso ging.
Ne,
egal in welchen, also ich meine, du musst ja mal überlegen, Peter Maffay, was hat der bitte verkauft in seiner Karriere?
Unfassbar.
Und der macht es immer noch und immer noch mit so einem Engagement und so einer Leidenschaft, finde ich ganz bewundernswert. Aber ich würde gerne von der Musik zu der Schauspielerei rüberkommen, weil das, finde ich, ist ja auch etwas, was man in der Authentizität und vor allen Dingen in der Freiheit und Leidenschaft ja auch ganz besonders leben kann. Und Rheingold hast du eben gerade angesprochen, das Fatih ist ja sozusagen, wir wohnen ja im selben Vorort Hamburgs, ne, in Ottensen. Er ist ja Ottensener, ganz stolz, trägt das immer auf der Brust. Wir treffen uns da auch per Zufall immer mal wieder. Ein Ausnahmeregisseur, auch in der Art und Weise, wie er Geschichten erzählt. Wenn du dir jetzt auch mal deine Karriere anguckst von Bibi und Tina, One Night Off, 60 Minuten, auch ein geiler Film, und Rheingold, wie würdest du deinen Weg auch beschreiben, von den Anfängen bis jetzt? Hattest du die Vision und hast gesagt, ey, Bibi und Tina passt da rein, 60 Minuten passt da rein, Rheingold passt da rein, und wo geht die hin?
Ich glaube, diese Vision zu, dass man jetzt wirklich Projekte ganz, ganz akribisch auswählt, was man jetzt als nächstes dreht, das kam relativ spät. Davor ging es erstmal nur darum, unbedingt zu drehen. Egal, was es ist. Weil Erfahrung, 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 Erfahrung. Und ich wollte auf gar keinen Fall Schauspiel studieren und habe mir aber selbst gesagt, okay, das mache ich aber nur nicht, wenn ich arbeite. Weil wenn ich nichts zu tun habe, muss ich trotzdem an der Materie bleiben. Ich kann da nicht wie ein Fußballer, der dann halt einfach irgendwie vereinslos ist. Du kannst halt nicht einfach rumsitzen, das geht nicht. Und das ist dann aber irgendwie alles ganz gut aufgegangen und ich hatte immer wieder zu tun. Also nicht unfassbar viel und es gab auch viele Durststrecken, aber es waren immer schöne Projekte mit echt tollen Regisseuren und RegisseurInnen. Gar nicht so viele tatsächlich, aber auch sehr tolle. Und leider, ne, merke ich gerade, irgendwie schade. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich vielleicht mit 2 Regisseurinnen zusammengearbeitet. Aber na gut, das ist ein größeres Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich. Und erst nach Rheingold kam das eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich wirklich gucken, was ich nicht drehe.
Okay, also das war vorher Ja sagen und jetzt heißt es Nein sagen.
Nicht unbedingt Ja sagen, aber also es gab schon dieses, wir versuchen jetzt mal Kino, 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 wir versuchen jetzt mal irgendwann aus dieser Fernsehwelt rauszukommen. Nichts gegen Fernsehen, ich finde Fernsehen macht ganz tolle Filme, aber das ist halt mein Traum, meine Vision gewesen. Ich möchte diese Plakate haben, ich möchte diesen Namen vor einem Kino, ich möchte dieses Plakat und ich möchte, dass Leute ins Kino rennen, weil für mich ist Film Kino. Für mich ist die Essenz von Film steckt im Kino und nicht, sorry, nicht im Streaming oder irgendwas anderes. Wobei, manchmal gibt es ja dann auch immer das tolle Geschenk von den Streamern, dass man eine Premiere macht. Da freue ich mich immer sehr. Aber dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, wenn ich ins Kino gegangen bin und mir für 7 Euro ein Ticket geholt habe und Popcorn geholt habe und da saß und einfach beeindruckt war von dem, was ich gesehen habe, das ist für mich Film. Und da wollte ich hin und das ist mein Plan gewesen. Und deswegen hat man natürlich sich immer eher für einen Kinofilm entschieden als für ein weiteres Serienprojekt. Wir hatten zum Beispiel damals bei 4 Blocks das Thema, dass in der 2. Staffel, wo es weitergehen sollte, ich kalte Füße angeboten bekommen habe. Und ich gesagt habe, ja, sorry, ich muss auf jeden Fall kalte Füße machen. Ich kann nicht nochmal 4 Blocks machen. Obwohl 4 Blocks wahrscheinlich das viel kredibilere und spannendere Projekt ist inhaltlich. Aber für mich war die Vision von Kino einfach klar. Und deswegen hat man sich darauf fokussiert. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist eine total, wenn ich jetzt so zurückblicke, total eine Zeit mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Weil du wirst immer wieder bewertet, du gehst immer wieder zu Castings und kriegst Absagen. Wir kennen uns ja alle. Also ist alle Schauspieler, die vielleicht, sagen wir mal, 3-4 Jahre jünger und 3-4 Jahre älter sind als ich. Wir waren alle eine Clique damals von bestimmt 30 Leuten, wenn nicht sogar mehr. Hatten eine WhatsApp-Gruppe, waren regelmäßig aus. Jeder wusste immer, wer welches Casting gerade hat. Teilweise waren wir irgendwie zu dritt, zu viert im gleichen Casting und es war so, okay, Hauptsache einer von uns holt das Ding nach Hause. Das war irgendwie eine geile Zeit. Man hat viel mitbekommen. Jetzt bekomme ich sehr wenig mit.
Weil du einen anderen Status hast und diese Castings gar nicht mehr unbedingt machen musst?
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist echt ein Privileg, weil es ist nicht normal oder keine Selbstverständlichkeit. Es gibt natürlich oft Sachen, wo man sagt, hey, wir machen eine Konstellation, wir schauen uns das mal an, wir wollen erstmal gucken, wie wir überhaupt funktionieren, wie arbeitet der Regisseur, die Regisseurin oder wie ist es mit diesen anderen Schauspielkollegen, funktioniert das überhaupt? Aber jetzt ist es eigentlich nur noch ein Selektieren, also und das ist schwer. Ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen tatsächlich, also eigentlich ist das jetzt viel schwerer als damals, weil damals war alles noch so, okay, lass uns machen, lass arbeiten.
Weil, also jetzt ist es schwerer, weil der Fehltritt oder der Fehler oder die schlechte Rolle oder der Misserfolg größer gewertet wird als damals?
Ja, die Entscheidung hat einfach mehr Gewicht. Was ist das nächste Projekt?
In der Perspektive.
Entschuldige bitte.
Ja, ist gut.
Was ist das nächste Projekt? Was sollte man jetzt machen? Was sollte man jetzt auf gar keinen Fall mehr machen? Und das ist am Ende etwas, was ich alleine entscheide und auch entscheiden muss. Ich habe ein tolles Team und die helfen mir sehr, aber die Vision, die habe ich, die hat kein anderer. Und das ist viel Druck manchmal.
Ist das denn Kopf oder Bauch?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also bei 60 Minuten zum Beispiel war es der Kopf.
Was hat der Kopf gesagt?
Ja,
Da hat der Kopf gesagt, ey, das ist der kleine Emilio im Spagat vom Fernseher.
Das musst du machen, ja. Und mein Bauch hat gesagt, vielleicht lieber nicht. Weil natürlich viel Respekt davor war, einen Actionfilm zu machen, einen Martial-Arts-Film. Wie, das kann richtig in die Hose gehen. Sind das die richtigen Leute dafür? Sind das die richtigen Stunt-Leute dafür? Haben wir genug vorbereitet? Wir hatten viel zu wenig Zeit, viel zu wenig Zeit. Wir hatten das Drehbuch, habe ich irgendwann im Februar, März bekommen und sie wollten die ganze Zeit, dass ich es mache. Und ich dachte mir schon so, boah, ich weiß nicht, das Buch, das ist noch nicht da, das ist noch nicht da. Und es war immer angedacht, dass wir erst 23 drehen und dann kam irgendwann im Juli dieses, ey, wir wollen dieses Jahr noch drehen. Wir wollen im September anfangen zu drehen. Und es war so, okay, aber es sind 3 Monate von jetzt an. Wie soll das funktionieren? Und ich bin jetzt noch busy mit Tour und Musik. Puh, weiß ich nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber mein Kopf hat gesagt, hey, du hast ein Big Project auf einem großen Streamer. Du kannst deine Martial Arts Künste endlich zeigen. Selbst wenn alles den Bach runtergeht, gibst du einfach alles, damit diese Martial Arts Szenen gut werden.
Und die waren richtig geil.
Und dann ist es doch echt ein toller Film geworden. Und ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Film, weil ich finde, es tritt so eine Tür auf. Wir hatten ein Budget, das war weit unter dem, was man normalerweise hat für einen großen Film. Und ich habe einfach gehofft, hey, ich hoffe, das sehen die richtigen Leute. Und die richtigen Leute sagen, okay, lass uns mal Geld in die Hand nehmen und wirklich so ein Action-Ding machen.
Ich fände es super. Ich würde aber gerne nochmal darauf eingehen, auf Träume. Der kleine Emilio im Spagat, der Jackie Chan anguckt, hatte der den Traum, und ich nenne das Wort jetzt einfach mal, weil das steht für mich immer noch für Träume, Hollywood?
Ja, auf jeden Fall.
Hast du den auch immer noch?
Ja, auf jeden Fall.
Also ist der für dich der nächste Schritt im Prinzip, also wünschst du dir, was du gerade gesagt hast, den Namen auf einem Plakat, auch in der Dimension?
Auf jeden Fall. Ich sehe mich auf jeden Fall als Leading Man von großen internationalen Projekten. Nicht nur Hollywood, ich finde auch den europäischen Markt total spannend.
Ja, super. Also Hollywood ist für mich eher so Platzhalter.
Aber das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist dieser Kindheitstraum, von dem ich immer geträumt habe, den Arnold Schwarzenegger Weg zu gehen. Also zu sagen, hey, man wird wirklich ein internationaler, großgefeierter Superstar und bringt richtig fette Streifen auf die Leinwand. Das ist der Traum. Hundertprozentig. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin. Es ist noch ein weiter Weg, aber wenn Arnold das geschafft hat, schaffe ich das auch, weil ich spreche ein bisschen besser Englisch als er.
Eine Frage noch zur Schauspielerei. Was an der Schauspielerei gibt dir das Gefühl, glücklich mit dieser Berufswahl zu sein?
Ich glaube, dass ich es gut kann. So doof es klingt. Aber wenn man merkt, dass man was gut kann, macht man es, glaube ich, einfach gerne. Also, ich glaube, ich bin jetzt kein Maler, aber trotzdem bin ich jedes Mal, wenn ich mich überzeuge, jetzt ein Zimmer zu streichen, danach total stolz, in diesem Raum zu stehen und zu sagen, ich habe das hier gerade alles angemalt. Und genauso ist es für mich bei meiner Arbeit auch. Ich hab das Glück, Sachen, die mir unfassbar viel Spaß machen, zu meinem Beruf zu machen und darf mir danach anschauen, wie gut wir das alle dann gemacht haben, bei so einem Filmprojekt vor allem.
Bist du denn jemand, der, weil du es gerade ansprichst, du lässt dich ja komplett fallen in deine Rolle. Du hast ja eben angesprochen. Du warst im Prinzip anderthalb Jahre jemand anders für Rheingold. Wie schnell kannst du denn auch switchen? Oder kannst du gar nicht switchen, weil du in diesem Projekt so drin bist und dich komplett darauf konzentrierst? Also, oder bist
switchen
du dann,
wohin?
Du kommst vom Set und bist abends dann für eine Stunde Emilio.
Ich bin meistens über den gesamten Drehzeitraum eigentlich die Figur. Also ich bin ja dann meistens eh nicht zu Hause und habe wenig Kontakt zu meiner Familie oder meinen Freunden und bin sehr unerträglich in diesen Zeiten. Es ist wirklich für viele von meinen Freunden und meiner Familie immer sehr anstrengend, wenn ich drehe.
Aber du, weil du die Figur bist oder weil du so konzentriert bist, dass du sagst, Emilio ist gerade sekundär, der kann gar keine Fragen beantworten, der sitzt im Nebenraum und wartet, bis ich ihn
beides
die Tür aufmache.
So ein bisschen. Eine Mischung aus beidem. Also es ist jetzt nicht, um Gottes Willen, es ist jetzt nicht so Psycho-Thriller-mäßig, dass ich eine andere Person bin und niemanden wiedererkenne. Aber Emilio hat in dem Zeitpunkt sehr wenig Raum. Und das ist auch wichtig, weil, also für mich zumindest und die Art, wie ich arbeite, weil ich diesen Fokus halten muss. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Also gerade jetzt zum Beispiel bei Rheingold war es einfach, wir haben 6 Monate gedreht. Ich habe jeden Tag trotzdem 2-mal trainiert. Morgens und nachdem wir gedreht haben. Wir hatten teilweise 12 Stunden Drehtage. Also selbst wenn man jetzt meine freie Zeit nimmt, dann war da schon gar nicht so viel Raum, um dann noch ich zu sein, weil dann musste ich ja schon das nächste vorbereiten.
Versuchst du es dann überzukompensieren, wenn du fertig bist?
Du meinst quasi, dass man dann...
Dass man dann sagt, ey Leute, kommt, ich will euch alle sehen. Oder
ja, auf jeden Fall. Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist immer ein großes Reunion Dinge am Start nach so einem Projekt, ja. Also meistens ist es so, dass ich nach einem Projekt wirklich wegfahre in Urlaub für mindestens 3 Wochen und dann auch alle dabei habe, die mir so nahestehen. Und dann merkt man meistens erst, und dann kommt tatsächlich die eigentlich noch schwerere Phase, aber zum Glück habe ich ja noch ein anderes Business, wo ich dann direkt wieder arbeiten muss, dann merken die anderen, wie durch ich auch einfach bin.
Weil physisch und
dann
psychisch
erst abfällt, dieser Druck. Davor merkst du es mir eigentlich nicht an, weil davor bin ich wirklich in so einem absoluten, du checkst das gar nicht, dass ich so durch bin. Und danach bin ich durch. Ich werde meistens krank. Ich bin unfassbar müde. Unfassbar müde. Also kann ich wirklich eine Woche lang nur auf der Couch liegen und habe keine Energie. Und dann geht's aber langsam wieder bergauf.
Dann geht's los. Ich würde gerne mit dir eine weitere Rubrik machen, die Was wäre, wenn?
Okay.
Was wäre, wenn du für einen Tag einen Charakter aus einem Film oder einer Serie spielen könntest? Welche Rolle würdest du wählen und warum? Egal was. Wärst du sowas wie Shutter Island? Ein Shutter Film, den Island du ja sehr gerne magst.
Shutter Island ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist eine sehr gute Frage.
Es gibt ja manchmal diese ultimative Rolle, die man sich anguckt und sagt so, ey, das ist einfach so geil gewesen.
Ja, es gibt so 2 Rollen, die das, glaube ich, am meisten für mich hergeben. Und das ist Matthew McConaughey in Interstellar.
Nolan.
Unfassbar. Unfassbar. Und The Wolf of Wall Street.
Da nennst du ja 2 Filme. ich finde ja immer noch... Erinnerst du noch, es gab diese Oscar-Verleihung Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club und dasselbe Jahr Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio. Und ich habe immer gesagt, eigentlich hätte Leo den verdient.
Eigentlich, ja.
Hat ihn dann für Revenant gekriegt, aber Matthew ist, muss man auch bewundern, von wo der kommt und was der macht.
Ne? Genau das finde ich so spannend.
Ja. Was wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Konzert unabhängig von Zeit und Raum zu geben? Vor welchem historischen oder fiktiven Publikum würdest du am liebsten auftreten und wo?
Ich mache 2005, logge ich ein. Weiß nicht warum, kann ich dir auch nicht sagen.
Okay.
Ist einfach so eine Zeit, wo ich dann immer hinten im Auto saß bei Mama und wir haben Radio gehört und Musik war da einfach, da hat man Musik richtig konsumiert, weil du musstest eine CD kaufen oder du musstest das Radio einschalten. Und spielen würde ich in irgendeinem Stadion.
Also vor, sagen wir, ab 50.000 aufwärts.
Ja. Yeah.
Maracana, 105.000 Leute. Das ist ja so geil, wenn du dir die ganzen Rockbands von früher anguckst, wenn die in Südamerika auf Tour gehen, in was für Stadien die dann spielen und was da los ist.
Das ist unfassbar.
Und ich glaube, das ist auch ein Publikum, die emotional noch ganz anders mit der Musik connected sind, ne? Wo du das Gefühl hast, die drehen noch viel mehr
durch. Ja, das war einfach. Also wenn du dir Videos anschaust, früher von irgendwelchen Queen-Konzerten oder irgendwelchen Michael Jackson-Konzerten. Also ich bin ja letztes Jahr zum Beispiel das erste Mal wirklich auf einer größeren Tour gewesen. Und Köln war für mich das absolute Highlight. Und Köln war die größte Show, da hatten wir, glaube ich, 4.800 Gäste. Und alle Venues davor waren aber so 1.800er, 2.000er, vielleicht mal eine 2.500er. Aber dann bist du auf einmal in einer Stadt und es ist doppelt so viel wie bei allen anderen. Und die Bühne war doppelt so groß. Und ich weiß nicht, was an diesem Tag los war, aber es war, als ob ein Schalter bei mir im Kopf irgendwie umgeknipst wurde. Und es war wie, ich kann es nicht beschreiben, ich habe mich gefühlt wie ein Delfin im Wasser. Das war so unfassbar, was da auf einmal für eine Energie kommt von den Leuten. Was du als, also das ist ja wirklich, du stehst da alleine und auf der anderen Seite sind einfach Tausende von Menschen. Und du gibst denen so viel Energie, dass die ausrasten und dir wieder, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Es gibt kein schöneres Gefühl, als auf Tour zu sein.
Das glaube ich, weil die Resonanz ja auch unmittelbar ist, ne, im Gegensatz zum Kino.
Das ist nämlich, das wollte ich vorhin noch sagen, weil da hattest du, ich weiß nicht mehr, was du gefragt hast, aber Filme drehen macht ja keinen Spaß. Der Prozess, einen Film zu machen, macht mir persönlich keinen Spaß. Das ist voll anstrengend. Voll anstrengend. Aber genau das finde ich so geil, dass man sich so aufgibt für etwas, um am Ende dann dieses große Bild zu sehen.
Das ist ja auch das, was dich am Ende so viel Kraft kostet.
Voll.
Ne? Weil das richtig harte Arbeit ist und du dich ja auch komplett in so eine Zone begibst, ne? Diese Sportler-Zone und fokussiert bist auf das Ziel. Was wäre, wenn du einen Tag lang die Welt nach deinem Belieben verändern könntest? Welche drei Dinge würdest du ändern und warum?
Das ist eigentlich ganz einfach. Frieden überall. Ich habe kein Verständnis für Streit und Krieg. Null. Kann ich nicht nachvollziehen. Geht mir nicht in den Kopf, wie man irgendeinem Menschen aus egal welchem Grund was antun kann. Hunger finde ich, verstehe ich auch nicht. Und das Dritte, Frieden, Hunger und Sonne.
Sonne.
Überall Wetter wie in Los Angeles.
Wie in Los Angeles.
Vielleicht nicht ganz so heiß, ein bisschen kühl.
Was wäre, wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest? Was würdest du ihm raten? Du hast vorhin schon mal gesagt, so, also Regret. Aber wär's, träum noch größer, träum anders, bleib bei deinen Träumen.
Ich glaube, ich würde gar nicht so viel sagen. Ich würde mich einfach in den Arm nehmen und sagen, alles gut, mach dir keinen Stress, mach einfach genauso weiter.
Das ist schön.
Weil ich glaube schon wirklich, was auch das Thema bei diesem Album ist, Blessings, es ist alles genau so gut, wie es war. Und alles, was man nicht bekommen hat oder bekommen hat, sind alles die Stufen, die dahin geführt haben, dass ich jetzt da bin. Hättest du mich das vor 2 Jahren gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet. Aber ich habe jetzt das Gefühl, glücklich zu sein und auch Spaß wieder an meiner Arbeit zu haben und am Leben.
Hattest du vor 2 Jahren keinen Spaß mehr?
Nee, nicht so viel. Weil wenn du immer, also wenn du diese Phasen, von denen ich gesprochen habe, beim Drehen vor allem hast und dann diese leeren Lücken mit Exzess füllst, dann geht es dir noch schlechter. Also du hast dann nie eine Erholungsphase. Es gibt nie einen Moment, vor allem gab es bei mir damals nie einen Moment, wo es bei mir nicht um die Arbeit ging. Dadurch, dass alle in meinem privaten Umfeld auch entweder Schauspieler waren oder Regisseur oder was weiß ich, es war nur Arbeit. Es gab gar keine Pause. Und die Pausen, da habe ich mich selbst nicht ausgehalten. Da musste ich mich ablenken.
Ja, ich glaube, das ist aber etwas, was viele Menschen nicht mehr können. Zeit mit sich selbst verbringen.
Boah, ganz, ganz, das war so schwer für mich zu lernen, alleine in Urlaub zu fliegen zum Beispiel. Das war ganz gruselig. Konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe immer irgendwie mitgenommen. Ich konnte nicht alleine sein. Aber logisch, weil ich mich selbst gar nicht ausgehalten habe. Ich war ja gar nicht zufrieden mit mir und wie ich mit mir selbst umgehe. Aber jetzt ist nice.
Sehr schön. Jetzt kommt aber eine schwierige Frage.
Okay.
Was wäre, wenn du dich zwischen Schauspielerei und Musik entscheiden müsstest?
Normalerweise beantworte ich die Frage nie, weil ich sage, es gibt für mich da einfach keinen Unterschied. Aber weil ich dich sehr mag, werde ich mir jetzt die Mühe machen, diese Frage zu beantworten. Weil eigentlich gibt es da schon eine Antwort drauf. Ich glaube, ich würde mich immer für Film entscheiden, weil ich Musik auch für mich alleine zu Hause machen kann. Und ich quasi bei einem Film total abhängig von ganz vielen anderen Leuten bin. Ohne das Team funktioniert da nichts. Musik ist was sehr, sehr, das kann ich ganz alleine für mich machen. Da brauche ich nur ein Instrument. Ich brauche nicht mal ein Instrument. Und ich kann Musik machen. Deswegen würde ich wahrscheinlich immer mit dem Film gehen, wenn ich mich wirklich, wirklich entscheiden müsste. Aber ich würde dann immer zu Hause heimlich ganz viel Musik machen.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne und bezeichnende Antwort für das, was Musik für dich bedeutet. Wie siehst du die Träume und Ziele, die du hast, jetzt? Und wie gehst du ran, die zu verwirklichen? Ist das anders?
Wenn ich Träume habe, dann kann ich viel, viel klarer diese Vision auch angehen und umsetzen und schauen, okay, was brauche ich denn, um jetzt zum Beispiel diesen Step zu erreichen? Oder mit wem sollte man sich denn jetzt mal hinsetzen und was essen gehen, wenn man das und das haben möchte? Und so weiter und so fort.
Aber ist das so, dass du die Leute jetzt auch aktiv angehst und sagst, hör zu, ich hätte Bock, lass uns mal drüber überlegen. Also wäre für dich auch eine Stufe mal hinter der Kamera zu machen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ich werde auf jeden Fall früher oder später auch Regie führen. Das ist was, was ich schon lange gespürt habe, mir aber noch nicht zutraue. Aber so spätestens mit 30 würde ich das klarer angehen wollen, auch mal Regie zu führen, ja.
Die letzte Frage, weil ich glaube, das wissen einige, aber nicht alle. Du bist ja sehr gut, was Martial Arts angeht. Also 60 Minuten hat man das gesehen, aber das hast du ja auch sehr, sag ich mal, leidenschaftlich und professionell gemacht. Neben der Musik und neben der Schauspielerei, was ist denn, sag ich mal, dein Hobby oder dein, das klingt immer so doof, aber dein Ruhepol, ist das Sport?
Sport zu 100%. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht Sport mache, und wenn es den gibt, dann ist das ein ganz schlechter Tag für mich. Ich bin mit so viel Sport groß geworden. Das war wirklich sehr, sehr extrem, vor allem im jungen Alter. Ich habe sehr oft, wenn ich Scheiße gebaut habe in der Schule, kein Fernsehverbot bekommen, sondern mein Trainer wurde angerufen und ich durfte nicht ins Dojo. Ich wurde dann wieder nach Hause geschickt. Das war ganz schlimm für mich, weil Sport für mich so wichtig war.
Hatte ich das denn dann in irgendeiner Art und Weise erzogen, weniger Scheiße zu bauen, oder war das dann am Ende schwierig?
Ja, doch, ganz lange hat das funktioniert, aber irgendwann waren halt andere Sachen spannender als Sport. Also zumindest Vereinssport, sagen wir es mal so. Und ich habe dann sehr, sehr viel einfach alleine für mich gemacht. Sport ist für mich mein Ruhepol und mein Hobby. Und ich bin wirklich, was das angeht, auch sehr anstrengend für meine Freunde. Weil wenn wir im Urlaub sind, dann ist das nicht... Also Urlaub heißt für mich zum Beispiel... Urlaub heißt für mich nicht irgendwo hingehen und in der Sonne liegen, sondern Urlaub ist für mich, und deswegen bin ich so gerne in Südafrika, weil es dort halt einfach perfekt ist, um das zu machen. Urlaub heißt für mich, unfassbar gut ernähren und eigentlich nur Sport machen den ganzen Tag. Also ich stehe dann sehr früh auf, dann geht's ins Gym, dann geht's in eine Eiswanne, dann wird 200 Kilometer Rad gefahren. Dann entspannt man sich wieder ein bisschen. Dann macht man abends vielleicht nochmal eine kleine Einheit. Also es ist wirklich so, mein Ruhepol ist Sport und gesunde Ernährung.
Dein Ausgleich.
Ja, voll. Also mir ist das voll, voll wichtig. Braucht es.
Hast du abschließend vielleicht noch einen Rat für unsere Hörerinnen und Hörer, die auch etwas anstreben, was du machst und auch so erfolgreich machst?
Ich kriege die Frage sehr oft und ich finde die immer sehr schwer zu beantworten, weil so vieles bei mir von innen heraus kam und nicht geplant war, sondern einfach wirklich von mir so, ja, forciert wurde. Ich merk's aber bei meinem Bruder. Ich muss tatsächlich sagen, also das Einzige, was ich mitgeben kann, ist, ignoriere alle, die Nein sagen, um alle. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst so fest davon überzeugt sein, dass du das, was du machen willst, auch machen wirst und nicht schaffst, sondern dass du das machen wirst. Du musst dich mit der Materie auseinandersetzen. Du musst verstehen, wenn es jetzt zum Beispiel Film ist, dann musst du verstehen, okay, was sind Casting-Agenturen, was sind Agenturen, welche Agenturen sind die größten Agenturen, welche Produktionen haben wir, wer sind die größten Produzenten, was waren die letzten großen Kinohits, wer sind die erfolgreichsten Serien im Streaming? Welche Regisseure, Regisseurinnen gibt's, die spannende Sachen machen? Ich habe sehr, sehr viele Filme geschaut damals. Ich war ja dann oder bin in der Filmakademie und krieg dann jedes Jahr die Box geschickt mit allen Filmen. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber früher habe ich mich einfach sehr, sehr, sehr damit auseinandergesetzt, in welcher Branche ich mich befinde. Und ich habe Gesichter auswendig gelernt. Ich habe mir Fotos ausgedruckt vor Veranstaltungen und habe auswendig gelernt, wie die Caster aussehen, wie die Produzenten aussehen, um einfach, je mehr du weißt, desto mehr verstehst du von dem Business. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss halt einfach arbeiten, man muss sich damit beschäftigen. Es kommt halt nicht nur mit, ich habe einen Traum und ich werde es schaffen. Man muss sich damit auseinandersetzen und das verstehen. Anders funktioniert es nicht. Also wenn man was nicht versteht, dann ist immer schwierig.
Ich beschreibe das immer so, dass man eine Vorstellung hat, einen Traum, aber dass es zu viele Menschen gibt, die warten, bis er zu einem kommt, aber du musst ihn provozieren.
Voll.
Ne? Du musst drauf zugehen. Du musst was machen und dann kommt er und findet dich. Ich glaube, das ist sehr schön. Ich glaube, dass man einen Traum hat. Man muss überlegen, wo fängt der Traum an, wie kann ich den verwirklichen und nicht darauf warten.
Kennst du das Interview von Will Smith, wo er sagt, there's no luck in life. There's only a moment when preparation meets opportunity. So, es gibt nur einen Moment, wo Vorbereitung auf den Moment einer Möglichkeit trifft. Und da bin ich ein totaler Verfechter von. Ich finde das super. Ich sehe das genauso. Und das war wirklich mein Leben lang mit allen Sportarten von Kampfsport, Reiten, Eiskunstlauf. Ich habe so viele Sachen gemacht und ich habe die immer nur für ein Jahr oder ein halbes Jahr gemacht, weil ich einfach gedacht habe, wenn mal ein Film kommt, wo man diese Eigenschaft braucht, dann kann ich das schon. Also sich einfach auf allen möglichen Ebenen so vorzubereiten, dass man sagt, wenn es halt diese, wenn Hollywood jetzt anruft, dann kann ich mach euch die Backflips überall, wo ihr wollt, ist mir egal. Ich bin bereit, ich bin zu jeder Zeit bereit, diesen Job anzunehmen oder den auch zu erfüllen und das mitzubringen, was es braucht. Und ich gehe da so d'accord mit, weil ja, es gehört auch Glück dazu, aber ich finde es viel spannender, Glück so zu beschreiben, dass das eigentlich nur ein Moment ist, der auf dich zukommt und du bist in dem Moment auch ready, diesen Moment zu ergreifen.
Emilio, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir für all das, was du machst, weiterhin die Daumen. Ich freue mich, wenn ich miterleben darf und wir alle, was dann auch alles in Zukunft auf dich zurollt.
Danke, danke, danke.
Viel Glück und viel, viel Erfolg. Und vor allen Dingen, Glück ist jetzt an dieser Stelle vielleicht falsch, aber mach das weiter mit so viel Leidenschaft.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.